Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 21. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, guten Tag Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern.
Ja, liebe Frau Kneißl, bevor wir jetzt einsteigen und uns mit dem beschäftigen, was uns da letzte Woche womöglich an den Rande eines dritten Weltkrieges gebracht hat. Sie waren jetzt für ein paar Tage in Jekaterinburg, waren dort an der Universität, wenn ich das richtig gesehen habe, haben auch eine OPEC-Veranstaltung durchgeführt, sind auf viele spannende Persönlichkeiten getroffen. Vielleicht können Sie einmal für unsere Zuhörer zu Beginn ausführen, wie war es vor Ort in Jekaterinburg und wem sind Sie so alles über den Weg gelaufen, Frau Kneißl?
Ja, danke schön. Der Nachfrage, ich wurde von der Föderalen Oral-Universität eben in der Regionalhauptstadt Jekaterinburg eingeladen. Und das war exzellent organisiert, sehr, sehr interessierte und interessante junge Kollegen, auch also internationale Studenten aus, man höre und staune, 114 Ländern. Also dass es sehr viele Auslandsstudenten in Moskau und St. Petersburg gibt, das war mir bekannt, aber Jekaterinburg, Ural, das war für mich doch eher Bergbau und Industrie, Ingenieurswesen. Aber gerade hier gibt es also auch sehr, sehr viele junge Leute, ob aus Südasien. Also ich hatte mehrere wirklich exzellente Teilnehmer aus Westafrika, Nigeria, Senegal, Sahelzone und auch Bangladesch, Nepal, Indien, Malaysia. Also es war wirklich eine bunt gemischte Gruppe und die alle ein exzellentes Englisch sprechen. Und wir haben eben unsere OPEC Plus Konferenz wieder gespielt und das vor dem Hintergrund der iranischen Drohnen- und Raketenangriffe in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also ich bin in eben jener Nacht um 2 Uhr in der Früh gelandet, konnte dann nicht schlafen, verfolgte die Nachrichten. Und aus Sicht jedes Einzelnen von uns, aus der Sicht eines Erdenbürgers, ist das natürlich eine gewaltige Wende in Westasien. Als Seminarleiterin, verzeihen Sie mir diese kleine Ironie, war es natürlich eine hochinteressante Situation, weil wir spielten sozusagen am Dienstag dann eine OPEC-Sonderkonferenz, in der wir eben durchexerzierten, welche Auswirkungen wird das auf die globale Erdölversorgung haben, wie werden eben die einzelnen Produktionsstaaten hier vorgehen, wird man die Quote erhöhen, wird man bei der Quote bleiben, die derzeit existiert. Und die jungen Leute, die am Vortag noch nicht wirklich im Ölmarkt sehr bewandert waren, haben dann exzellent ihre Rollen gespielt. Also die Russische Föderation wurde gespielt von einem jungen Mann aus Bangladesch. Pakistan spielte Mexiko und so weiter. Also es war eine wirkliche internationale Konferenz. Und wir haben uns dann auf eine Quote geeinigt. Also Ergebnis dieser Simulation war, anders als 1973, es kommt jetzt nicht zur großen Erdölkrise, weil niemand der Produzenten noch ein Interesse hat, jetzt hier Preissprünge loszutreten, die also dann nicht mehr leistbar sind. Und ich glaube, da waren an sich unsere Simulationsübungen an der Wirklichkeit näher dran als das, was manche Analysten in diversen deutschen Rohstoffabteilungen von sich geben. Und ja, in dem Sinne war es interessant. Es war also vor allem Unterricht von früh bis spät. Also ich stand wirklich im im Seminarraum von 9 Uhr bis 21 Uhr, 3 Tage lang, habe aber dazwischen auch noch die Gelegenheit gehabt, das Memorial für St. Nikolaus II. Und seine Familie zu besuchen. Die Romanows wurden ja nach der erzwungenen Abdankung des Zaren 1917 an 2 verschiedene Orte gebracht und letztendlich dann in einem Haus in Jekaterinburg auf eine sehr grausame Art und Weise exekutiert. Die Leichen wurden danach noch mit Salpetersäure überzogen und oder was Schwefelsäure, wie auch immer, verbrannt und Dutzende Meter unter der Erde, also in mehreren Schachten, die dann noch geflutet wurden, vergraben, verbuddelt, um eben gar keine Spuren in irgendeiner Weise für diese Ermordeten zu ermöglichen. Es waren also St. Nikolaus II. Und seine Frau Alexandra, die 4 Töchter und Alexei, der Thronfolger, plus einem kleinen Hund, den sie auch mitgenommen haben, in den Tod und 4 Diener, die bis zum Schluss bei ihnen ausgeharrt hatten. Also es gibt ja dieses berühmte, sehr traurige Zitat von St. Nikolaus II., in dem er sagt, rund um mich sehe ich nur Verrat, Feiglinge und Lügner. Und ich kann ihm das irgendwie ganz gut nachempfinden. Also ich möchte mich jetzt nicht in irgendeiner Weise mit diesem Schicksal in Verbindung bringen, aber diese Aussage von Verrat, Lüge und vor allem, ganz vor allem Feigheit, Feiglinge, das kann ich nachvollziehen.
Ja, vor allen Dingen in der Gegenwart, in der wir uns jetzt befinden, ist die Feigheit und die Lüge, sind das wieder Charaktereigenschaften geworden, die von unseren führenden Politikern wahrscheinlich mittlerweile so vertreten werden, dass wir darüber sprechen müssen, nämlich auch, Frau Kneißl, was vergangenes Wochenende geschehen ist. Wir hatten in der Nacht noch telefoniert und uns darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze weitergehen könnte. Wir hatten schon überlegt, ob wir gar einen Livestream machen am nächsten Tag, um darüber zu sprechen, welche Auswirkungen das Ganze haben könnte. Letztendlich ist es dann doch nicht so schlimm gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die israelische Armee sprach davon jetzt Mitte der Woche, dass sie in der Nacht über 500 Drohnen sowie Raketen abgewehrt hat, allein in Richtung des Luftwaffenstützpunktes Nevatim seien mindestens 15 ballistische Raketen abgeschossen worden, von denen Israel jedoch einen Großteil abfangen konnte. Das Raketenabwehrsystem Iron Dome, das war zuverlässig und hat laut israelischen Angaben 99% der Raketen und Drohnen abgefangen. Die Kosten, um diese Raketen abzufangen, die hätten allein für Israel mehr als 1 Milliarde US-Dollar betragen. Das muss man an der Stelle einmal betonen, weder quantitativ noch finanziell wiederholt werden, wenn es womöglich bald einen nächsten Angriff des Iran geben sollte. Laut iranischen Meldungen lief die Operation erfolgreicher als erwartet. Man habe zivile Ziele bewusst nicht angesteuert, sondern lediglich militärische. Es wurde laut offiziellen Angaben kein einziger Zivilist bei dem iranischen Vergeltungsschlag getötet. Israel hatte dabei Unterstützung der USA, Großbritannien, Frankreichs und Jordaniens. Und das koordinierte Vorgehen dieser Länder war der erste umfassende Einsatz dieses Bündnisses. Was aber auch nochmal wichtig zu betonen ist, dass Teheran eine totale Eskalation bei seinem Vergeltungsschlag vermeiden wollte. Jetzt, Frau Kneißl, verkaufen beide Staaten, sowohl Israel den Vergeltungsschlag wie auch Israel die Abwehr als vollen Erfolg. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das denn ein? War es jetzt ein Erfolg für den Iran oder mehr ein Erfolg für Israel?
Ich weiß nicht, ob Erfolg hier das richtige Wort ist. Es geht hier, glaube ich, unter anderem darum zu zeigen nach außen hin, aber natürlich auch für die jeweilige innere Front, sozusagen für das, was die Wählerschaft, und beides sind gewählte Regierungen mit unterschiedlicher Stabilität, wie das dort gesehen wird. Also es war vielleicht, auch das ist der falsche Begriff, aber eine Art Vendetta, ja, also wie sagt man da auf Deutsch, Abrechnungen zu machen. Ja. Es war klar, dass aus iranischer Sicht die den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus nicht ungesühnt lassen konnten. Und wir haben uns ja zuvor unterhalten, wie Iran vorgehen würde. Ich hatte damals gesagt, so meine Einschätzung als Karin Kneißl, ich bin jetzt nicht jemand, der für der iranischen Regierung irgendeinen Ratschlag zu teilen hat, aber ich meinte zweimal in unserem Gespräch, Israel ist in eine derartige Paria-Staatrolle abgeglitten und stand unter einem solchen Druck natürlich auch seitens der USA, dass man vielleicht nicht jetzt einen Schritt hätte setzen sollen, um Israel wiederum diese Möglichkeit zu geben, wir sind ja das Opfer, ja. Und das ist sehr wohl dann auch eingetreten, ja, mit dem Angriff in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es war von sehr, sehr großen PR getrommelt, begleitet. Also der Iran hat da auch die Kriegsführung der Informationsfront beherrscht und das sozusagen, wenn ich das, wie ich das auch empfand in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag, war ja, man lässt die Leute zappeln, ja. Also man sagt nicht genau, was und wie man macht sozusagen. Man wollte schon Angst und Sorge erzeugen. Das ist das eine. Und jetzt hat Israel trotz der Warnung der USA, die gesagt haben, also wir haben euch genug Patriots geliefert, wir haben euch genug Waffenmaterial zu geben, um die Defensive zu ermöglichen. Und es waren ja auch US-Stellungen im Irak, in Jordanien, die sozusagen dazu beitrugen, dass viele dieser Drohnen und Cruise Missiles ja vorher schon abgefangen wurden. Also die erreichten gar nicht das israelische Staatsgebiet. Daher, wir haben kein Interesse, jetzt hier einen nächsten Schritt zu setzen. Nehmt davon Abstand. Es ist aber auch klar, dass die Israelis in irgendeiner Weise darauf jetzt wieder reagieren würden. Nun gibt es einige Stimmen, die meinen, gut, tit for tat, quid pro quo, das war's jetzt. Also beide haben gezeigt, im Fall der Falle, wir können, wenn wir wollen, ja, und wir wollen. Aber wir setzen nicht das ganz harte Material ein. Auf iranischer Seite hieß es dann auch, es sei also bewusst altes Material eingesetzt worden, das man sonst hätte verschrotten müssen. Also man wollte nur zeigen, man kann, aber man hat nicht State of the Art eingesetzt. Und wie jetzt die aktuellen israelischen Attacken laufen, ob die schon beendet sind, das entzieht sich unserer Kenntnis hier am Freitag um 12 Uhr, St. Petersburger Zeit. Aber was Faktum ist, ist, dass natürlich zwei Nuklearmächte, ja, Israel war es nie wirklich offiziell, wir wissen es erst seit ein paar Monaten, weil hier Regierungsmitglieder gesagt haben, na lasst uns doch ein bisschen nukleartaktische Waffen im Gazastreifen einsetzen. Das war immer sozusagen ein offenes Geheimnis, ob Israel ein solches Arsenal hätte. Und wir wissen es jetzt durch indirekte Aussagen, dass das der Fall ist. Dem Iran wird seit Jahren vorgeworfen, er würde nicht Zivilnuklearforschung betreiben, sondern das angereicherte Uran sehr wohl für militärische Zwecke verwenden. Also wir wissen nicht, welches Waffenmaterial genau beide Seiten verfügen. Aber wir haben sehr hochgerüstete Staaten und selbst wenn sie jetzt nur im konventionellen Bereich bleiben, ja, weil meines Erachtens hat man immer im Fall des Irans das Nukleare überbewertet und nicht wirklich auf die konventionelle Seite gesehen. Also konventionell ist der Iran eine Militärmacht und hat trotz 40 Jahren Sanktionen und Embargos aller Art sich diese Rolle selbst erarbeitet und hat vor allem, was nicht zu vernachlässigen ist, eine wirkliche nationale Armee, nationale Streitkräfte, wenn man das jetzt vergleicht mit den arabischen Golfstaaten, die haben alle Söldner. Die haben also kaum ihre eigene nationale Streitkraft.
Mhm. Ja, und die Frage, die jetzt ja im Raum steht, wenn wir uns mit den westlichen Reaktionen beschäftigen, dort wurde gleich zu Beginn gesagt sei es von Baerbock, Biden und Co., dass dieser Vergeltungsschlag zu verurteilen ist. Er sei ein Bruch des Völkerrechts. Andererseits gab es auch von der anderen Seite den Hinweis darauf, dass auch der Iran ein Recht auf Selbstverteidigung hat, genauso wie man das ja auch Israel im Falle des 7. Oktobers zugesteht oder der Ukraine im Falle des Angriffs von Russland zugesteht. Vielleicht können Sie da mal für unsere Zuhörer drauf eingehen. Wie verhält sich das denn? War das jetzt, wie der Westen sagt, ein ganz klarer Bruch des Völkerrechts, dieser Anschlag? Oder war es doch völkerrechtskonform, da der Iran nach der israelischen Attacke auf die Botschaft in Syrien dieses Recht auf Selbstverteidigung hatte? Frau Kneißl, wie verhält sich das?
Also jetzt bar alle, sagen wir mal, Emotionen. Ja, es gibt die Charta der Vereinten Nationen sieht im Artikel 51 das Recht auf Selbstverteidigung vor. Und dass der Iran diesen Schritt ergriff, hat der Iran auch mit dem Hinweis argumentiert, hätte der UNO-Sicherheitsrat den Angriff Israels auf unser Gelände verurteilt, dann hätten wir vielleicht gar nicht diesen Schritt setzen müssen. Ja? Also inwieweit das jetzt wirklich zutrifft, kann ich nicht beurteilen, aber es ist für die Argumentation ist es ein interessanter Hinweis. Ja? Weil die Satzung der Vereinten Nationen sieht natürlich in erster Linie vor, die friedliche Regelung von Disputen. Und man könnte jetzt weiterdenken, man hätte zum Beispiel am 2. April eine Sondersitzung beantragen können und Israel verurteilen, sagen, ihr habt die Wiener Diplomatenrechtskonvention verletzt, ihr habt das Konsulat des Irans angegriffen, das tut man nicht, das ist eine schwere Verletzung bestehenden Rechtes und dafür werden beispielsweise, ich sage jetzt nur eine ganz, ganz schwache Folge wäre gewesen, iranische Botschafter in sämtliche EU-Staaten, israelische Botschafter ins die Außenministerien zu zitieren und bei ihnen Protest einzulegen. Ja, das wäre eine solche Demarsche gewesen, die nichts kostet, ja, aber die ein symbolischer Akt gewesen wäre, die meines Erachtens man hätte schon anbringen können. Ja, aber es gab weder durch den UNO-Sicherheitsrat, der bekanntermaßen dann blockiert ist durch die USA, noch gab es eben derartige bilaterale Schritte. Und das ist jetzt aus den Augen der iranischen Behörden gesprochen natürlich schon noch eine gewisse Enttäuschung. Aber wie gesagt, lassen wir die Emotionen hier jetzt mal raus, denn sie haben davon einfach Notiz genommen. Und die iranische Argumentation war, und ich, wie gesagt, ich zitiere und beschreibe sie jetzt nur und will sie jetzt nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen, aber für das Gesamtbild ist sie wichtig, dass der Iran gesagt hat, ja, es ist ja nichts passiert, ja, es ist ja weder gab es irgendeine Demarche, noch hat sich das Berliner Auswärtige Amt oder das Französische oder sonst wer dazu hinreißen lassen, hier Protest einzulegen. Also nehmen wir unser inhärentes Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch. Das ist die Argumentation und ich würde sagen, die ist auch in weiten Teilen nachzuvollziehen.
Mhm. Ja, und wie ich eben schon ausgeführt habe, wir stehen Israel dieses Recht auf Selbstverteidigung zu. Wir stellen wir stehen der Ukraine dieses Recht auf Selbstverteidigung im russisch-ukrainischen Krieg vor. Also zeugt es meiner Ansicht nach doch von einer gewissen Doppelmoral, jetzt davon zu sprechen, dass das Ganze ganz klar völkerrechtswidrig war, wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock behauptet hat. Und was jetzt auch diese Woche ans Licht kam, war nämlich die Tatsache, dass scheinbar die USA auch über diesen Angriff Israels, des Irans informiert war. Es gab wohl, so hat es der iranische Außenminister in einem Interview gesagt, über die Kanäle der neutralen Schweiz hat man versucht, die USA darüber zu informieren. Der Außenminister sagte, ich zitiere ihn einmal, wir haben den Amerikanern in klaren Botschaften mitgeteilt, dass die Entscheidung, das zionistische Regime zu bestrafen, endgültig und entschieden war. Daraufhin hat jetzt auch der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, reagiert und diese Berichte dementiert. Sofern die Angaben zutreffen, stellt sich jetzt natürlich die Frage, also die iranischen Angaben meine ich, ob und wann die USA Israel informiert haben. Laut anderen Medienberichten sei Israel nämlich vom Ausmaß des iranischen Raketenangriffs überrascht gewesen und hatte nicht mit einem direkten Angriff gerechnet. Und ja, gleichzeitig hatte Israel ja auch die Unterstützung Großbritanniens, Frankreichs, Jordaniens und auch von Saudi-Arabien. Also Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn da jetzt den Umgang der USA mit diesem mit diesem Vergeltungsschlag ein? Es gibt jetzt ja auch einige, die behaupten, dass Israel auf die militärische Hilfe der USA oder nicht behaupten, das ist die Tatsache, angewiesen sind und die USA mit in das Geschehen involvieren wollen, um eben sicherzustellen, dass der Krieg gewonnen werden kann und auch gleichzeitig auf der anderen Seite die anderen Länder davon abzuhalten und abzuschrecken, derartige Angriffe durchzuführen. Also Frau Kneißl, wie sehen Sie da die Rolle der USA? Und das fand ich eben auch nochmal spannend, wie sehen Sie auch die Rolle Saudi-Arabiens, die ja auch wichtige Informationen an Israel weitergegeben haben, diesen Angriff auch mittlerweile öffentlich verurteilt haben und das, obwohl sie sich jetzt seit Ausbruch des Krieges eben mehr auf die Seite Palästinas gestellt haben. Also wie schätzen Sie da diese in Teilen doch unübersichtliche Gemengelage ein, Frau Kneißl?
Also ich finde, die Position der USA sind an sich relativ klar in diesem Fall. Es gab erstens eine Unterstützung Israels, was eben diesen Raketenschutz anbelangt. Und hier waren, wie zuvor von mir schon ausgeführt, US-Stellungen im Irak bereits heftig engagiert. Also die haben lange bevor diese Drohnen und Raketen sich Israel nähern konnten, diese bereits über den Irak abgeschossen. Das war ein sehr, sehr heftiges Engagement oder ein sehr ausgewogenes Engagement der USA, wenn ich so sagen darf. Und in der Nacht noch hat Biden mit Netanyahu telefoniert und gesagt, die USA würden bei einem Offensivschlag Israel nicht unterstützen. Also die US-Position, würde ich sagen, ist in diesem Fall relativ klar. Und was Saudi-Arabien anbelangt, wir haben hier eine völlig neue Situation grundlegend verbesserten Beziehungen zwischen Teheran und Riad. Das hat sich in den letzten 3 Jahren abgezeichnet durch Vermittlung des Omans, aber dann letztendlich auch vor allem durch Vermittlung Pekings. Da wurde im März 2023 sozusagen der Neubeginn der Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien gestartet. Wäre dem nicht so, dann hätten wir vielleicht auch einen Bruch in der Region, aber den haben wir nicht. Und wenn man jetzt die US-Nachrichten sieht, dann ist an sich der Grundtenor, der sowohl jetzt vom Weißen Haus kommt, als auch von diversen Militäranalysten, so, das war's jetzt. Jeder hat seine Botschaft gesendet. Die Iraner taten ihre und die Israelis folgten heute früh mit der Antwort drauf und lassen wir es jetzt gut sein. Ja, also die USA machen jetzt nicht eine bedingungslose ohne Wenn und Aber Positionierung zugunsten Israels. Das dem ist nicht so. Also die Situation ist, würde ich sagen, relativ klar.
Ja, und dann lassen Sie uns auch mal darauf zu sprechen kommen, wie jetzt eine mögliche Reaktion aussehen könnte. Wir hatten ja jetzt heute Morgen die Meldung reingekommen, dass wohl ein erster Vergeltungsschlag Israels erfolgt sein soll auf iranischen Boden. Das Ganze ist jetzt noch nicht final bestätigt. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung wissen wir jetzt noch nichts Genaueres. Teheran hat schon gemeldet, dass erfolgreich israelische Drohnen abgeschossen wurden. Und man könnte jetzt womöglich sagen, jetzt ist man quitt. Das war dann womöglich der Gegenschlag, der dann doch nicht so groß ausgefallen ist, wie man jetzt auch in den letzten Tagen gemutmaßt hat. Frau Kneißl, wie glauben Sie, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Ist das jetzt mit dieser Meldung von heute Morgen womöglich alles abgeschlossen und dieser Konflikt wird sich wieder beruhigen? Oder glauben Sie, dass da jetzt es tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten doch noch zu einem größeren Krieg zwischen den beiden Ländern kommen könnte?
Es haben israelische Militärs einen Premierminister Netanyahu in den vergangenen 2 Jahrzehnten, er war ja mehrfach Premierminister, immer wieder davor gewarnt, nicht eine militärische Aktion gegen den Iran zu starten. Übrigens, Gantz, der jetzt auch in der Regierung dieser nationalen Einheit mit Netanyahu ist, Gantz hat als Generalstabschef eine solche Aufforderung Netanyahus auch abgelehnt, hat dann, glaube ich, auch zu seinem Rücktritt geführt. Er ist jetzt mit Netanyahu gemeinsam in einer Regierung. Wie er das genau schafft, sozusagen auch als Mensch, ist mir nicht ganz klar. Aber die Militärs haben immer davor gewarnt, dass man den Iran nicht angreifen solle, weil der Iran eben mittlerweile in einer ganz anderen Liga spielt. Und da müssen wir nicht in den Nuklearbereich, sondern wie vorhin ausgeführt, es geht mittlerweile wirklich ausschließlich um die relativ effektive konventionelle Beweglichkeit, über die der Iran verfügt. Und er hat Rüstungswirtschaft aufgebaut, die er auch Russland beliefert mit Drohnen. Also der Iran ist jetzt nicht ein Land, das man sozusagen sich wie Syrien oder sonst wie schnappen könnte, wie das ja Israel regelmäßig macht, oder bombardieren wie den Gazastreifen. Ja. Das ist ein Faktum und ich glaube, das ist in den israelischen Militärkreisen weiterhin vielleicht eine ungeschriebene Doktrin. Inwieweit sich Netanyahu daran hält, wird sich weisen. Und wie ich vorhin ja auch gesagt habe, von Seiten der USA, also jetzt im Nachhinein auf diesen heute morgigen Angriff, den ich ja vorher schon ausgeführt habe, die USA haben gesagt, ja, das war's jetzt. Ja. Also ihr habt beide eure Botschaft gesendet. Und das war's. Lasst uns quitt sein.
Ja, dann hoffen wir, dass es so bleibt und die Sache damit geregelt ist. Aber das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf den Krieg in Gaza, denn nach Angaben des US-Senders CNN hat Israel jetzt seine angekündigte Bodenoperation in Rafah aufgeschoben. Die Offensive sollte eigentlich zu Beginn dieser Woche anfangen. Sie werde jetzt aber aufgrund der jüngsten Angriffe des Irans zunächst ausgesetzt, da das israelische Militär sich derzeit damit beschäftigt, wie eine Reaktion auf den iranischen Vergeltungsschlag aussehen könnte. Jetzt haben wir eine erste Reaktion heute Nacht schon beobachten können. Womöglich, das wird sich jetzt herausstellen, Frau Kneißl, war es damit das schon? Aber ja, wie glauben Sie, wird sich das jetzt weiter im Gaza-Krieg entwickeln? Wird das irgendeine Bedeutung irgendwie den weiteren Verlauf dieser angekündigten Bodenoperation in Rafah beeinträchtigen? Oder glauben Sie, dass Israel sich davon nicht abschrecken lässt und weiter so massiv gegen die Bevölkerung des Gazastreifens vorgeht, wie es bisher auch der Fall war, Frau Kneißl?
Also unter Anführungszeichen interessant, weil interessant, das ist eine ganze Sache, vielleicht analytisch das eine oder andere, aber letztendlich geht es um schlimmste Kriegsverbrechen und eine grauenhafte Situation für die palästinensische Zivilbevölkerung. Aber wie gesagt, jetzt unter Anführungszeichen gesetzt interessant ist die Tatsache, dass der Iran nicht agiert hat unter Berufung auf die Lage im Gazastreifen, weil es gab sehr, sehr viel Ankündigungen seitens iranischer hochrangiger Offizieller, also auch des Außenministers im Herbst. Man kann das nicht so hinnehmen und da muss man agieren. Und die Schläge der Israelis Richtung Hisbollah, der Genozid, der stattfindet, beziehungsweise letztendlich dann auch die US-Auseinandersetzung mit den Al-Ansar-Milizen auf jemenitischem Gebiet. Also der Iran hätte, wenn man so will, zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt ja unter Berufung auf die Lage im Gazastreifen immer wieder etwas unternehmen können. Ja, der Iran hat nichts unternommen. Und die Aktion vom letzten Sonntag, dieser Angriff, wurde ausschließlich dahingehend argumentiert, es ist eine Antwort auf den Angriff Israels auf das eigene Botschaftsgelände. Ja. Also da von dem ausgehend müsste man jetzt sagen, die Palästinenser werden von ihren muslimischen und arabischen Brüdern im Regen stehen gelassen. Ja. Also da rührt niemand den Finger für die. Das ist die Situation jetzt seit einigen Monaten. Also der Blutzoll auf palästinensischer Seite bewegt sich um 34.000 Menschenleben. Mittlerweile sind auch mehr als 600 israelische Soldaten im Gazastreifen ums Leben gekommen. Und es verschärft sich auch die Situation an der israelischen Nordgrenze gegenüber der Hisbollah, wo man die ersten Wochen des Gazakrieges, also zwar Salven abschoss, aber ganz bewusst sozusagen ins freie Feld schoss. In den letzten Wochen gab es dann doch einen immer höher anwachsenden Blutzoll. Es wurden über Drohnen in gewisser Weise gejagt, Hisbollah-Funktionäre, die alle immer noch mit Mobiltelefon unterwegs sind. Das hätten sie vielleicht schon längst ablegen sollen. Und mit GPS. Wir haben vorgestern, also wir sprechen hier am Freitag, es war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wurden von der Hisbollah mehrere Personen auf israelischem Staatsgebiet unter anderem schwer verletzt. Es heißt, es seien auch Zivilisten getroffen worden, aber mehrere Soldaten. Zivilisten halten sich grundsätzlich nicht mehr in diesem Grenzgebiet auf. Und das ist natürlich auch ein Thema, das sehr, sehr ins Gewicht fällt in der israelischen Debatte. Und das ist nicht nur eine Debatte, weil im Oktober des Vorjahres wurden Tausende, vielleicht auch Zehntausende Israelis evakuiert, die eben in diesem grenznahen Gebiet ihre Wohnungen, was auch immer haben. Die wollen natürlich jetzt auch wieder zurück in ihre Wohnungen. Die sind wo auch immer untergebracht seit Oktober. Und das heißt, ich würde sagen, auf dem relativ kleinen Staatsgebiet Libanon, auf dem relativ kleinen Staatsgebiet Israel, hat sich der Radius für die Menschen grundsätzlich noch einmal verkleinert. Da sprechen wir schon gar nicht von dem Freiluftgefängnis Gaza. Leute auch nicht mehr wissen, wo sie sich bewegen dürfen, auf welchen Quadratmetern. Das ist der Stand der Dinge. Also um es noch einmal zusammenzufassen, ich rechne jetzt nicht mit einer großen konventionellen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran. Ich teile da die Meinung der wesentlichen US-Militärstrategen, die näher dran sind, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, die also meinen, das war's jetzt. Ja. Jeder hat sozusagen seine Botschaft abgesetzt über diese Angriffe. Aber es bleibt natürlich zurück zum einen das Drama im Gazastreifen, das die islamische und arabische Welt nicht wirklich zu bewegen scheint. Also da passiert wenig zugunsten der Palästinenser und das ist nichts Neues in der Geschichte der Palästinenser. Und in weiterer Folge haben wir aber eine Regionalauseinandersetzung, die eigentlich sich doch zuspitzt und das ist eben die zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Also Südlibanon, Nordisrael.
Mhm. Ja, und da wird es sicherlich spannend zu beobachten sein, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen zwischen dem Südlibanon, der Hisbollah und Israel entwickelt. Frau Kneißl, ich möchte jetzt für diesen Moment zumindest das Thema Nahosten, Westasien, wie Sie es bezeichnen, zu den Akten legen und uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch über den Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in China beschäftigen. Denn er war dort für einen viertägigen Trip in Peking zugegen, hat einige deutsche Wirtschaftsunternehmen besucht und hatte vor Ort eine, ja, das kann man glaube ich durchaus sagen, eine wirklich anspruchsvolle Agenda. Er wollte mit Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, über internationalen Handel und Wettbewerb sprechen, über die Klimapolitik, die Spannung um Taiwan und zu guter Letzt natürlich auch noch über den Ukraine-Krieg und Chinas umstrittenen Verhältnis zu Russland. Ja, aber zwei Themen, die überragten alles andere auf der Tagesordnung, nämlich die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen und eben die Beziehung zwischen China und Russland. Scholz hat bei diesem bilateralen Treffen dabei hervorgehoben, dass es einen gerechten Frieden in der Ukraine brauche, was auch immer er mit einem gerechten Frieden meint. Das können Sie ja, Frau Kneißl, vielleicht gleich noch bewerten. Der chinesische Präsident Xi stellte den Begriff des gerechten Friedens von Scholz Leitlinien gegenüber, mit denen er die Spiralen der Gewalt durchbrechen will. Er rief in diesem Zusammenhang alle Parteien dazu auf, sich um eine Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine zu bemühen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diesen Besuch von Olaf Scholz in China verfolgt?
Ja, aus der weiten Ferne. Und ich war, wie wir zu Beginn erwähnt haben, ich war in Jekaterinburg, ich stand von früh bis spät im Seminarraum. Also ich habe es wirklich eher über Schlagzeilen wahrgenommen. Und vielleicht zwei, drei Daten, die ich immer wieder interessant finde, wenn man eben das Verhältnis Deutschland-China anspricht. 60% der Umsätze des größten Automobilkonzerns Deutschlands, Volkswagen, werden in der Volksrepublik China getätigt. Jeder Bundeskanzler, der eine China-Reise gemacht hat, egal ob Gerhard Schröder, Angela Merkel oder andere, sie hatten immer das Autothema auch auf ihrer Agenda. Und erinnern wir uns, es war ein Gerhard Schröder, der als erster sozusagen ein Tauwetter mit China einleitete, weil als das Waffenembargo allmählich aufgehoben wurde, nach der Niederschlagung der Aufstände und der Proteste am Platz des Himmlischen Friedens 1989. Also es gab, sage ich einmal, Besuche von deutschen Kanzlern, die vielleicht von einer größeren Reichweite waren, weil sie fanden unter anderem geopolitischen Vorzeichen statt und Deutschland war vielleicht auch in einer besseren Lage noch, ganz besonders im bilateralen Verhältnis, aber auch im globalen Verhältnis. Und Scholz ist, würde ich sagen, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit Besuchen seiner Vorgänger, kommt nicht unbedingt jetzt in der Rolle des deutschen Autokanzlers, des deutschen Kanzlers, der vielleicht Ideen mitbringt, Vorschläge oder auch unterschriftsreife Dokumente, um in dieser angespannten Weltlage, wo es ja auch sehr, sehr viel um Handelskriege geht, Vorschläge zu machen. Ja, also Scholz war an sich derjenige, der China zum einen, wie das so deutsche Tradition ist, Lektionen erteilte, wie sie sich zu verhalten haben, also ganz besonders gegenüber Russland. Scholz kam, um auch natürlich als Bittsteller für verschiedenste deutsche Themen. Und da ist doch die Automobilindustrie. Also ich habe dazu nichts gelesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man besprach, und wie geht's jetzt weiter mit deutschen Autoverkäufen, weil noch, wirklich mit der Betonung auf noch, sind deutsche Autos wie ein BMW-Geländewagen Statussymbole. Aber das ist alles im Umbruch begriffen. Und ich hatte in Jekaterinburg nebst meinem Seminar auch einen öffentlichen Vortrag, der sehr gut besucht war, zur russischen Automobilindustrie insgesamt. Und da drehen sich die Dinge doch sehr, sehr heftig. Also wie es hier weitergehen wird mit der Deutschen, trotz der aktuellen Zahlen, wie es weitergehen wird auch mit einem Tesla, der im Moment nach einem Hype auf den Börsen 2020 war Tesla also die wertvollste Marke, obwohl Tesla viel weniger Autos produziert, als beispielsweise Toyota nach Kalifornien liefert. Ja, also wir sprechen da von ganz anderen Zahlenverhältnissen. Und Tesla hat im Moment wachsende Probleme. Die E-Mobilität hat wachsende Probleme. Also Konsumenten nehmen die E-Mobilität nicht so an. Man entscheidet sich für den Hybrid, der ja auch eine Augenauswischerei ist. Also ich würde sagen, die deutsche Automobilindustrie ist doch sehr, sehr stark eine getriebene, nämlich auch von den Chinesen her getriebene. Steht mir nicht zu, hier jetzt die chinesische Strategie zu kritisieren oder zu kommentieren. Aber ich würde sagen, es läuft hier für viele nicht besonders rund. Und hätten wir jetzt eine andere weltpolitische Situation, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein deutscher Bundeskanzler sich hier mit seinen chinesischen Amtskollegen auf eine andere Art und Weise unterhalten kann. Aber ich habe den Eindruck als Lesende aus aller Ferne, dass doch von deutscher Seite mehr wieder die Rolle des Oberlehrers gespielt wurde. Und das wissen wir, das kommt nicht gut an.
Ja, das wissen wir, dass das nicht gut ankommt, vor allen Dingen, wenn man seinen wichtigsten Handelspartner, was ja China weiterhin ist, dessen Führer als einen Diktator bezeichnet, wie das damals die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gemacht hat. Das ist nicht unbedingt zugunsten unserer Beziehung mit diesem wichtigen Wirtschaftspartner. Ja, Frau Kneißl, mit diesem abschließenden Statement von Ihnen bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diesen wie immer sehr spannenden Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder.
Sehr gerne. Ich wünsche uns allen einen halbwegs friedlichen Sonntag und ja, vielleicht gibt es bessere Nachrichten in einer Woche.
Ja, das hoffen wir, dass wir nächste Woche vielleicht mal wieder mehr positive Nachrichten zu vermelden haben. Ja, und jetzt auch von meiner Stelle, von meiner Seite vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis nächste Woche zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.